Wir beides, das Kreuz und die Gnadensonne, das passt immer zusammen, es gehört immer zusammen. Mal sehen, wie diese Lesung von Helen eben zusammenpasst mit der Grundsteinlegung der Gemeinde, um die es heute geht. Es geht ja weiter in der Apostelgeschichte. Wir haben jetzt schon 3 oder 4 Predigten gehört. Am letzten Sonntag hat Werner gepredigt, wie der Geist Gottes auf die Jünger fällt. Und wie sie in vielen Sprachen predigen. Heute hören wir den Anfang der gewaltigsten Erweckungspredigt, die je gehalten wurde. Petrus verkündigt das Evangelium von Jesus Christus und der Heilige Geist erzeugt aus dem Wort Gottes eine Explosion des Lebens. Mit dem Ergebnis, dass 3000 Menschen aus dem geistlichen Tod herausgerufen werden und sich taufen ließen und Jünger und Jüngerinnen Jesus wurden. Und wie immer, wenn Befreiung zum Leben geschieht, ist der Allmächtige der alleinige Verursacher und der alleinige Lenker und der alleinige Vollender des Geschehens. Das Kommen des Heiligen Geistes im Feuer, wie auch die Predigt und dann die Umkehr zum Leben, es sind lauter Schöpfungsakte Gottes. Und Petrus war Werkzeug. Eine höhere Berufung kann es für niemanden von uns geben, für keinen Menschen, als die Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Jedes Kind ist dafür geeignet. Jede Frau, jeder Mann, jeder, der sich von seinem Selbstrühmen verabschiedet hat und seine natürliche Ich-Bezogenheit als Sünde erkannt hat. So wie Petrus es geschah, nachdem er in die dreimalige Verleugnung seines Herrn und Heilands hineingeschlittert war. Und von nun an zählte für Petrus nur noch das, nicht was er für Jesus tut, sondern was Jesus für ihn getan hat und was Jesus durch ihn tun will und tun wird. In dieser zugleich demütigen wie auch kühnen Haltung sehen wir den Petrus nun vor uns, wenn wir die Fortsetzung der Pfingstgeschichte lesen. Da hat es ja ein gewaltiges Erstaunen und Rumoren in der herbeigelaufenen Menge gegeben. Die sagt, die Leute sind hier betrunken. Wer kann in solchen seltsamen Sprachen, in allen Sprachen beten? Und nun tritt Petrus auf mit den 11, erhebt seine Stimme und redet zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist doch erst die 3. Stunde am Tag, 9 Uhr morgens. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen. In den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also nur dieser Anfang ist heute dran, die Predigt geht weiter. Schauen wir zunächst mal auf diesen Mann, der da diese einzigartige Predigt hält und der zu der Ausgießung des Geistes Gottes das Wort Gottes gibt, der beides verbindet, nämlich in diesem Fall das, was der Prophet Joel ein halbes Jahrtausend etwa zuvor verkündet hat. Dieser Zusammenklang von Geist und Wort dient der Grundsteinlegung der Gemeinde Christi. Wir werden am nächsten Sonntag, wenn Thomas predigt, die Fortsetzung dieser Predigt hören, wo Petrus den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes besonders bezeugt. Wichtig ist schon heute, dass wir diesen Zusammenhang begreifen, den tieferen Zusammenhang dessen, was Petrus tat. Er hat, indem er das Joel-Zitat und die späteren Christuszeugnisse mit der Ausgießung des Geistes verbunden hat, hat er die Erfüllung dessen erlebt, was Jesus ihm auf dem langen Weg zum Kreuz zugesagt hatte. Matthäus schildert diese Szene im 16. Kapitel. Da antwortet Petrus auf die Frage seines Herrn an die Jünger: Für wen haltet ihr mich denn, nachdem die Leute so unterschiedlicher Meinung waren? Und da sagt Petrus: Du bist Christus, des lebendigen Sohnes, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus reagiert mit dem Ausruf: Das, nämlich diese Christus-Erkenntnis und das Christus-Bekenntnis, das hast du nicht von dir, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und er nennt nun diesen Simon Petrus. Auf Griechisch heißt das Stein, kleiner Stein, mittlerer Stein. Und dann fügt er hinzu und steigert das Ganze: Und auf diesem Felsen, griechisch Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Auf welchem Grund also steht die Gemeinde Christi? Natürlich auf Jesus selbst und auf dem Christuszeugnis, auf dem Bekenntnis, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und Petrus wird es auch später ausdrücklich betonen, wenn er vor dem Hohen Rat steht und sagt: Den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen. Der wurde zum Eckstein. Auch Paulus wiederholt diese Tatsache, dass natürlich Gott der Fels ist, dass Jesus der Fels ist, immer wieder. Er schreibt zum Beispiel an die Korinther, 1. Korinther 3 kann man es nachlesen: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Und das sind eminent wichtige Worte, um die Gründung der Gemeinde am Pfingstfest vor knapp 2000 Jahren richtig wahrzunehmen. Ja, es war der Heilige Geist, der diesen einzigartigen geistlichen Organismus namens Gemeinde, diesen Leib Christi, ins Leben rief. Aber wie tat er das? Noch einmal, welches Baumaterial gebraucht der Heilige Geist damals und heute und für alle Zeit? Immer wieder das eine und ewige Wort Gottes. Das ist das Baumaterial, das Christuszeugnis. In Klammer, deswegen hat es keinen Sinn, wenn wir uns von unserem Glauben reden, anderen gegenüber. Bezeugen wir Christus, damit entsteht Leben. Immer wieder haben Propheten und Apostel und Evangelisten und du und ich die Chance, Christus Jesus zu bezeugen und das Evangelium mitzuteilen. Er selbst, der Sohn Gottes, ist ja das lebendige Wort Gottes, durch das alles gemacht ist, wie Johannes im 1. Kapitel schreibt. Und durch dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wir können von Christus Jesus nicht zu viel denken. Der Normalfall bei mir ist auf jeden Fall, dass ich zu wenig von ihm halte. Und niemals erzeugen wir Leben, auch hat noch kein Apostel, auch Petrus, nicht Leben erzeugt, denn in ihm allein, in Jesus Christus, so heißt es wiederum im Anfang des Johannesevangeliums, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und so bleibt es heute und in Ewigkeit, dass wenn Menschen alles von Gott erwarten und nichts von sich, und der Geist Gottes sich zu dem Wort hinzugesellt, dass wir bezeugen, dass dann Leben entsteht. Nicht immer, nicht bei jeder Begegnung, aber immer wieder. Der Schöpfergeist ist mit denen, die sein Wort im Glauben an Jesus Christus einsetzen. Und dann werden Menschen aus der Dunkelheit ins Licht gezogen, aus der Lebenslüge in die Wahrheit, aus dem Treibsand der Welt auf den Felsen, auf das Fundament Jesu. Und hier in diesem ewigen Wort Gottes, in Jesus Christus, da finden alle Halt, heute und für alle Zeit, alle finden Halt, die durch das Opfer Jesu am Kreuz erlöst sind, die daran glauben, dass er der Gekreuzigte auch der Auferstandene ist. Und wenn wir nicht uns an das Wort Gottes halten, dann finden wir nirgendwo Halt. Nirgendwo. Weil wir im Wort Gottes Jesus persönlich begegnen. Und mit ihm zusammen, mit dem Haupt der Gemeinde, bilden wir diese einzigartige Ewigkeitsschöpfung, die es früher nicht mal in den Gedanken und Hoffnungen der Propheten gegeben hat. Das ist eine Neuschöpfung, die er durch sein eigenes Blut erworben hat, so heißt es in der Bibel. Wir sind erworben. Wissen wir das, was das bedeutet? Du bist erworben durch das Blut des Sohnes Gottes. Das heißt auch, du gehörst nicht dir. Du gehörst Jesus. Ich gehöre Jesus. Das ist der höchste Adel, den ein Mensch je empfangen kann. Übrigens haben wir noch nie uns gehört. Entweder wir gehören unserem Erlöser und sind befreite Kinder Gottes, oder wir gehören zur Verfügungsmasse des Verderbers und schlittern immer mehr in die Verzweiflung hinein. Wer aber zur Verfügungsmasse, nicht zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört, der wird nie mehr Verderben erleben. Der Böse kann ihn nicht antasten. Wir können körperliche und seelische Leiden haben, aber nie mehr kann uns der Lügner aus der Hand Gottes reißen. Deshalb genießen wir dieses Privileg, dass wir Eigentum Christi sind. Vor einer Woche haben wir von dieser machtvollen, von diesem Anstoß zur Gemeindegründung gehört, als der Geist Gottes mit Feuer kam. Und Jesus hat ihn so oft angekündigt. Also in den Abschiedsreden des Johannes kann man es, also wie Johannes sie aufgezeichnet hat, kann man es sehr oft lesen. Es gibt ein besonders schönes Wort, das dazu passt. Jesus sagt, das kann man nun bei Lukas nachlesen, im Lukas 12, ich, sagt Jesus, bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und nun brennt es. Zuerst hat es die Jünger erfasst und nun schleudert Petrus die Fackel des Wortes in die Menge, die da zusammenströmt. Und er sagt, das ist es. Das hat der Joel gesagt vor 500 Jahren. Wir erleben die Erfüllung. Leute, es ist ein unglaubliches Ereignis gewesen, einzigartig. Da war's. Lange haben wir darauf gewartet. Nun kommt's. Joel hat das damals in einer erschütternden Bußpredigt an das Volk Israel gesagt. Und sein großes Thema war der Tag des Herrn. Der Tag Jahwes. In der alttestamentlichen Weissagung deutet dieser Begriff, dieser Tag des Herrn, auf ein Doppeltes hin. Einmal auf die Glanzzeit des sichtbar werdenden Reiches Gottes. Darauf warten wir auch. Auf das Friedensreich auf Erden. Und zum anderen weist dieses Wort hin auf die vorausgehende Zeit der Trübsal, die dem Zorn und dem Gericht Gottes entspringt. Und diesem Doppelklang folgend leuchtet nun inmitten der Gerichtsworte Joels eine Verheißung auf, die es so zuvor noch nie gegeben hatte. Kein Prophet, kein Mose, kein Abraham, kein Jesaja konnte das so deutlich sagen wie Joel. Gott wird, nachdem er in den früheren Zeiten immer nur einzelne, speziell Auserwählte mit seinem Heiligen Geist gesalbt hatte, Gott wird zu einem bestimmten Zeitpunkt seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das ist die Neuheit der Botschaft. Und jetzt, so erkannte Petrus, jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen. Das ist es. Die Weissagung Gottes wird Wirklichkeit. Aber nun ist es etwas Erstaunliches mit dem Wirklichkeitswerden des Wortes Gottes. Es braucht seine Zeit, es braucht sein Werden. Und wir selbst heute sind immer noch in diesem Prozess der Entfaltung mit dabei. Paulus und die 3000 geretteten Männer und Frauen erlebten den Anfang der Erfüllung. Dieser Anfang der Zusage Gottes, dass er in diesen letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Es war der Anbruch der Endzeit. Vorhin fragte Helen, in welcher Zeit leben wir? Damals begann die Endzeit, in der wir heute noch leben. Und in dieser Zwischenzeit von 2000 Jahren haben Millionen von Frauen und Männern und Kindern diese Verheißung Gottes erlebt. Sie wurden vom Geist Gottes ergriffen. Die meisten hier, hoffentlich sogar alle demnächst, sie wurden und werden vom Geist Gottes ergriffen und sie werden von ihm zu Kindern Gottes gemacht, zu Söhnen und Töchtern des Allerhöchsten. Staunen wir noch darüber, dass wir, wie es besonders oft im ersten Johannesbrief heißt, dass wir aus Gott geboren sind, aus Gott gezeugt sind? Können wir überhaupt fassen, welches Wunder uns da widerfahren ist? Wenn uns diese Wahrheit tiefer erfasst, werden wir nur noch dankbar. Zwischendurch dürfen wir niedergeschlagen sein, ich bin es oft genug, aber niemals werden wir in Niedergeschlagenheit verharren. Wir werden dankbar, wenn wir uns bewusst machen, was er am Kreuz für uns getan hat und was der Geist Gottes, indem er Jesus verherrlicht, nun in unser Leben hineingebracht hat. Und es geschah und geschieht immer nur nach diesem einen göttlichen Prinzip. Petrus beschreibt das in seinem ersten Brief später so: Ihr seid wiedergeboren oder auch von Neuem geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes, das da bleibt. Wir bleiben Kinder Gottes, weil wir aus dem unvergänglichen Wort und dem Geist Gottes geboren sind. Und nach diesem Grundsatz geschieht übrigens auch Wachstum unseres Glaubens. Der Mensch lebt entweder, wie Jesus in der Versuchungsgeschichte sagt, er lebt entweder von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, oder er geht ein. Wer die Bibel nicht kennt oder nur flüchtig, der kennt Gott nicht oder nur als Zerrbild. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wer dieses Wort Gottes verstoffwechselt, der wird leben in Ewigkeit. Also zurück zur Pfingstpredigt. Für uns Heutige ist es ja selbstverständlich, dass der Geist Gottes weltweit Leben zeugt. Das ist normal. Damals war es erschütternd. Es war für die Juden etwas Neues, was sie nicht aushalten konnten. Später kann man das in verschiedenen Briefen nachlesen, Epheserbrief, Galaterbrief und so weiter, wo sie mit dieser neuen Lage einfach nicht zurechtkommen, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch, also auf Juden und Nichtjuden. Und die Schrift zeigt uns ja, dass der Geist Gottes das in zwei Schritten tat. Auf das Pfingstwunder für die Juden in Jerusalem, was wir da gehört haben, folgte kurze Zeit später dieser zweite Schritt in Caesarea, Kapitel 10 in der Apostelgeschichte nachzulesen, wo die Bekehrung und die Taufe der ersten Heiden geschieht. Und auch hier war es übrigens genau das gleiche Prinzip. Es war wiederum das Christusbekenntnis des Petrus, auf dem das ganz Neue entstand. Das heißt in diesem Text, während Petrus im Haus des römischen Offiziers Cornelius den gekreuzigten und auferstandenen Jesus bezeugte, da fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort Gottes zuhörten. Denn ihr seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, schreibt Paulus später an die Galater. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist noch nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Interessant ist Folgendes, der Joel hatte noch im Auftrag Gottes ausgerichtet, auch will ich Gott zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen, also nicht nur auf diese wenigen, besonders Gesalbten, sondern auf alle gesellschaftlichen Schichten, das war die Botschaft des Joel. Und nun nimmt Petrus, vom Heiligen Geist geführt, eine kleine, aber wichtige Änderung vor. Er fügt jene Winzigkeit hinzu, die wir aus dem Grammatikunterricht als Possessivpronomen kennen oder als besitzanzeigendes Fürwort. Das Wort Gottes lautet jetzt im Mund des Petrus: und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen, spricht der Herr. Das ist eine ganz bemerkenswerte Konkretisierung. Sie deutet nämlich auf die Glieder im Leibe Christi hin. Auf die Gläubigen der weltweiten Gemeinde. Deshalb beginnt auch übrigens der große Völkerapostel seinen Brief an die Römer mit den Worten: Paulus, ein Knecht Christi. Und nach wenigen Kapiteln, im sechsten Kapitel, klärt er uns darüber auf, dass es ein einschneidendes Entweder-Oder gibt, was Knechte angeht. Entweder sind wir Knechte der Sünde, so schreibt er da, oder wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Ein drittes gibt es gar nicht in dieser Welt. Die gesamte Menschheit ist diesem Entweder-Oder unterworfen. Man kann auch sagen, alle Menschen sind Diener. Ob sie es wollen oder nicht, ob sie es wissen oder nicht, jeder Mensch dient. Jeder Mensch dient entweder der Sünde zum Tod oder der Gerechtigkeit Gottes zum ewigen Leben. Denn der Sündesold ist der Tod und die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und diese Frage ist heute brandaktuell für jeden von uns. Wem diene ich? Wem dienst du? Woran erkennen wir, wem wir gehören? Wenn wir jetzt erkennen, jetzt möge der Geist Gottes es uns sagen, ob wir tief verstrickt sind in diese Knechtschaft, in dieser Knechtschaft der Sünde, genau das, was wir vorhin hörten, hängen wir irgendwie in Lügen drin, in Lebenslügen, in Süchten, in destruktiven Bindungen, dann können wir jetzt das Wort Gottes ergreifen und uns zu eigen machen, dass Petrus vom Joel übernommen hat. Wir haben es vorhin gehört: wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es soll geschehen, hat er gesagt. Wer jetzt den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Denn im Namen Jesu Christi, sagt Petrus später, und in keinem anderen Namen ist das Heil. Es ist kein anderer Name uns gegeben, durch den wir können selig werden, als aus der Tyrannei des Teufels, aus der Tyrannei des Todes, aus der Tyrannei der Sünde gerettet werden. Sollen wir doch mal die Chance nutzen, jetzt für eine Minute oder für zwei, und still sein vor Gott und den Namen des Herrn anrufen. Vielleicht zeigt uns der Geist Gottes, wie dringend nötig wir es haben, in seine Hand hinein zu fliehen, in die Hand Jesu Christi, in die durchbohrte Hand, und ihn bitten, indem wir seinen Namen anrufen: Befreie mich aus all der knechtenden Macht, die momentan noch auf meinem Leben liegt. Gönnen wir uns diese Minute im Stillen. Können 60 Sekunden sein. Nun müssen wir noch auf den Tag des Herrn näher eingehen. Das ist ja erstaunlich, was damals geschah. Der Grundsteinlegung der Gemeinde Christi folgte unmittelbar verknüpft der Ausblick auf das Ende der Heilsgeschichte. Auf die Vollendung, kann man auch sagen, des Heils. Ich will Wunder tun oben am Himmel. Wir werden es gleich sehen, dass da in der Tat kosmische Erschütterungen auf uns zukommen. Ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf, so wiederholte Petrus die Worte von Joel. Und die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden. Wann werden diese alles und alle erschütternden Ereignisse eintreten? Joel sagt: Ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also kein Zweifel, hier zieht eine Gerichtszeit Gottes auf, wie sie die Menschheit noch nie erlebt hat. Wir hörten vorhin in der Lesung aus dem Lukas-Evangelium, dass Jesus selbst diese Zeit so angekündigt hat: Es werden geschehen große Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen, und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Als Jesus auf dem Weg nach Golgatha war, zu seiner Kreuzigung, da sprach er zu denen, die um ihn weinten: Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird eine Zeit kommen, dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Jesus spricht von dem nackten Entsetzen, das über alle kommen wird, die sein Sühneopfer am Kreuz und seine gnädige Herrschaft verachten. Johannes schildert dieses Drama der Unbußfertigen in ähnlichen Worten. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung Christi, sagt er, er schildert, was er sieht: Ich sah, als das Lamm das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und nun wieder, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Offenbarung 6. Wer kann bestehen? Keiner. Keiner kann bestehen vor dem Heiligen und Gerechten und Allmächtigen. Und das wird spätestens in dieser Stunde allen Menschen schockierend klar. Allen, den scheinbar Mächtigen, den scheinbar Aufgeklärten, den scheinbar Unabhängigen, den scheinbar Schlauen. Keiner kann bestehen. Keiner kann vor Gott bestehen, der sein von Sünde verseuchtes Leben nicht vorher eben diesem Lamm Gottes hingegeben hat, seinem Erlöser. Aber wer immer das tut, wer heute sein Leben Jesus hingibt, der hat das Gericht Gottes hinter sich. Warum? Weil das Gericht über deine und meine Sünden, die wir an Jesus glauben, schon an unserem Stellvertreter vollzogen wurde, an dem, der da am Kreuz hing. Das Gericht Gottes über dich und mich ist an Jesus vollzogen. Das ist der Kern des Evangeliums. Der barmherzige und gnädige Gott hat seinen sündlosen Sohn für uns Sünder auf Golgatha zur Schutthalde gemacht für alle Sünden, zum Opferlamm, damit wir gemeinschaftsfähig mit Gott werden. Denn im Glauben an unseren Erlöser empfangen wir die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Aber das alles von Gott. Er tut das, was wir nicht können. Er zieht uns die Kleider des Heils an. Er kleidet uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Der Allmächtige und Barmherzige. Und das ist der einzige Weg, der zum Frieden führt. Auf immer zum Frieden mit Gott. Und immer wieder zum Frieden mit unseren Nächsten, auch dadurch, dass wir ihnen vergeben können. Und immer wieder zum Frieden mit uns selbst, die wir so oft an uns verzweifeln, an unserer elenden Schwachheit und an unserem persönlichen Versagen. Jeder von uns leidet immer wieder daran und wir kriegen den Frieden mit Gott und mit uns und mit unseren Nächsten, wenn wir empfangen, was er uns durch Jesus Christus gegeben hat. Hören wir noch einmal diese frohmachende Botschaft. Dein und mein Versagen stellt in keiner Weise das ewige Ja Gottes zu uns in Frage. Wer sich ohne Vorbehalt seinem Erlöser, also Jesus Christus, überlässt, an ihm hängt, der ist und bleibt in den Augen Gottes ein Heiliger und ein Gerechter, weil er uns Anteil an der Heiligkeit und Gerechtigkeit Jesu Christi gegeben hat. Und deshalb gibt Jesus allen, die ihm gehören, diese Garantieerklärung, Johannes 5. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Im Umkehrschluss heißt das, der große und schreckliche Tag des Herrn, von dem Joel da spricht, wird nur für solche Menschen zu einem heillosen Schrecken, die Gott und seinem Heilshandeln misstrauen, die ihm nicht glauben. Es wird eine elementare Scheidung geben, wenn er mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie wir vorhin gehört haben, kommen wird. Die einen werden vergehen vor Furcht, den anderen aber gilt der Zuspruch Jesu, wenn dies anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lasst uns das tun, lasst uns erwartungsvoll sein. Lasst uns dem Kommen unseres Retters und Vollenders dieses ganzen Weltgeschehens und Heilsgeschehens mit Freude entgegensehen. Selbst Männer, liebe Männer, wir dürfen jetzt auch in guter Hoffnung sein. Wirklich, wirklich, das ist die wahre gute Hoffnung. Die Schuldfrage wurde am Kreuz gelöst und nun wird demnächst auch die Machtfrage vor aller Welt geklärt sein, wenn unser Herr und Heiland in unverhüllter Macht erscheint und dem Spuk des Lügners und Menschheitsverführers ein Ende macht. Und dann wird unser oft gebeteter Wunsch Wirklichkeit: Erlöse uns von dem Bösen. Dein Reich komme, erlöse uns von dem Bösen. Das ist die Erfüllung, die wird geschehen, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit erscheint. Und deshalb macht es auch Sinn, dass Petrus am Gemeindegründungstag vor 2000 Jahren dem Prophetenwort vom großen und schrecklichen Tag wiederum einen neuen Klang gibt, einen erwartungsfrohen Klang. Er spricht nämlich vom großen Tag der Offenbarung des Herrn, dem herrlichen Tag, dem großen Tag. Und es wird nicht nur für uns, die wir durch sein Blut erworben sind, zu einem Freudentag, sondern für die gesamte, heute so geschundene Schöpfung. Sie seufzt ja und sehnt sich, können wir im Römerbrief lesen, sie sehnt sich ebenfalls nach Erlösung. Dann aber wird sie frei sein von der Vergänglichkeit. Und deshalb, wir können in der Bibel bei Jesaja in den Psalmen so viele Botschaften lesen, da hüpfen die Buchstaben geradezu vor Vorfreude, was da geschehen wird am Tag der Offenbarung des Herrn. Spring mal wenige Zeilen nur, ein Vorgeschmack, Psalm 96, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer braus und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Leute, da wird endlich das Böse und Knechtende vom Guten und Versöhnten geschieden sein. Das Verdammte wird vom Erlösten geschieden, ein für alle Mal. Wir werden endlich frei sein und die Schöpfung mit. Gericht Gottes ist ein Geschenk und ein Glücksfall für alle, die an dem Gerechten und Gnädigen hängen, die ihm vertrauen. Es sind letzten Endes die heute noch so Elenden. Ich bin ein Elender und das ist keine Kokettierie. Die Bibel nennt alle Elend. David nennt sich selbst oft den Elenden, weil wir so unsere Schwachheit in uns sehen. Und weil wir obendrein, nicht nur wir, viele andere Geschwister, hunderte von Millionen, um ihres Glaubens willen auch nur von außen so unter Druck geraten. Das sind auch Elende, denen Jesus ganz nahe ist, zum Glück. Aber diese Elenden, die werden dann, wenn Gott sich aufmacht zu richten, so sagt Psalm 76, dann wird ihnen geholfen werden. Er wird allen Elenden auf Erden helfen. Und das ist der springende Punkt bei dem Gericht Gottes. Er richtet die Elenden auf und er zieht die Selbstgerechten und die Selbstherrlichen, die zieht er zur Rechenschaft. Psalm 72 sagt vom kommenden Friedefürst und seinem Reich, also von Jesus, er wird den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Heute ist der Herr der Herren und der König der Könige noch den meisten verborgen. Aber wenn Jesus wiederkommt, werden ihn alle sehen. Und wer wird dann gerettet werden? Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Denn im Namen Jesu Christi ist das Heil. Herr Jesus, das ist die Wahrheit. Dass wir uns an dich hängen können, dass wir der Wahrheit glauben können, das ist Gnade. Das ist unser Glück. Ja, es ist Glück, dir nahe zu sein. Und wir können dir nur nahe sein, weil du uns nahe gekommen bist und weil du uns mit deinem Leben erkauft hast. Herr, da du dein Leben für uns hingegeben hast, du der sündlose Sohn Gottes, wollen wir in Dankbarkeit unser Leben dir ganz hingeben. Bitte verfüge über uns, führe uns heraus aus der Enge, aus der Angst, aus den Bindungen der Sünde. Herr, zerstöre du die Werke des Teufels und schaffe du uns eine große Heilshoffnung und einen Ausblick in die Vollendung des Heils. Du selbst bist der Anfänger und Vollender, das A und das O. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.